Hey, hier ist Torge und auch vor dieser Folge ein kleiner Hinweis für euch. Am Samstag, den 10.04. sind wir das erste Mal live auf Twitch und zwar um 20 Uhr könnt ihr einschalten auf twitch.tv/rollenmitdenbesten. Da nehmen wir eine Art Live-Podcast auf mit dem Kollegen von Roll drauf und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr einschaltet. Wie gesagt, am 10.04. um 20 Uhr. Die Links findet ihr auch sonst nochmal bei uns in den Socials und auf der Website. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit Folge 5 von Rollen mit den Besten.
Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rollen mit dem Besten. Hier sitzen wieder die gut gelaunten Flo und Torge, das bin ich.
Zweiter
Flo sitzt mir gegenüber.
Mir ist kalt.
Ja, aber hast du dich denn warm genug angezogen für das, was jetzt gleich kommt?
Gott. Ja, du, ich hoffe schon, aber was ja keiner hier weiß, dass hier die Heizung ausgefallen ist vorhin.
Ja, aber sie läuft wieder, deswegen wir frieren jetzt nicht mehr ganz so doll. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Anfänger, Neulinge und vielleicht für Leute, die auch schon ein paar Runden gespielt haben und einfach Bock haben auf einen Podcast, in dem zwei Dudes, in dem Fall wir, darüber reden. Wer die letzten Folgen gehört hat, der weiß, dass wir eine Pathfinder-Gruppe haben, ein Spiel, was auf Dungeons & Dragons basiert und dass wir aber auch schon das ein oder andere Format ausprobiert haben und das hat sich tatsächlich jetzt schon ein bisschen weiter rausgezogen in der letzten Zeit, ne? Also
krass. Irgendwie ist das alles explodiert.
Es ist echt explodiert. Also nochmal eben ganz kurz zu mir. Ich habe ja bis vor kurzem echt noch keinen richtigen Fuß in die Welt der Pen-and-Paper-Rollenspiele gesetzt. Und nachdem Flo mich dann dahin entführt hat, ist es jetzt echt ausgeartet über die letzte Zeit. Was aber richtig schön ist, weil mir das gerade richtig viel gibt, einfach auch viel, dazu kann ich später nochmal sprechen, aber auch viel Halt in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade stecken mit diesem Rona-Scheiß und so.
Ach ja, so ein bisschen Spaß in der Pandemie muss ja auch sein.
Ja, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Ja, wir haben mittlerweile echt die 10. Session Pathfinder gespielt. Richtig krass.
Und wir sind gewachsen. Ja, stimmt. Also wir nehmen natürlich auch die ganze Abstandsgeschichte und so ernst. Deswegen, wir haben ein neues Mitglied bei uns in der Gruppe, der ist jetzt über Laptop und multiple Handykameras am Start. Das sieht immer ganz wild aus, wenn wir jetzt damit spielen, aber das klappt ganz gut. Jetzt haben wir 4 Spieler. Wir sind jetzt eine richtige Party. Wir
total haben so krass.
Die Klischee-Spieleranzahl mit 4+1 haben wir jetzt eigentlich erreicht. Ja, voll
ist,
gut.
Ist das so der Standard, würdest du das sagen, dass eine normale oder eine Standard-Pen-and-Paper-Gruppe irgendwie aus einem Spielleiter und 4 spielenden Menschen besteht?
Ja, ich glaube, das kommt noch von so alten D&D-Formaten oder alten Rollenspielformaten, die sich aber ganz gut gehalten haben. Das ist wie, wenn du jetzt an Sachen denkst wie WoW oder, I don't know, vielleicht sogar League of Legends, wenn man irgendwie streckt, aber 4 Spieler, ein Spielleiter, du hast eine Party aus 4 Leuten, du hast einen Damage-Dealer, du hast einen Tank, du hast einen Support. Mhm. Und dann hast du immer den, ja, keine Ahnung, das Gesicht. Mhm. So, das wäre dann diese klassische Sache mit, keine Ahnung, Krieger, Schurke, Zauberer, Kleriker. So, es nimmt perfekt auf, das passt, das ist gut. So, das ist so eine Kombi, die wird funktionieren. Und das hast du in ganz, ganz vielen Systemen. Ich weiß es nicht, Spiele wie Call of Cthulhu oder so, die sind jetzt nicht so gebunden daran. Da kannst du mit 2 Leuten auch richtig, richtig cool spielen oder mit 8. Bei denen, die kannst du natürlich auch mit mehr Leuten spielen, aber irgendwann kreuzen sich dann, denke ich mal, auch so die Talente und die Fertigkeiten, was können Leute. Dann hast du 2 Leute, die können irgendwas, einer kann das ein bisschen besser, der andere findet das vielleicht doof. Mhm. Daher 4+1 ist immer eine gute Sache, ist auch als Spielleiter noch kontrollierbar. Weil 8 Leute zu entertainen.
Uff. Ja gut, das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, dass das noch eine ganz andere Challenge ist. Ja, jedenfalls, wir haben 9 Spielrunden gehabt, die wir immer nur zu dritt waren. Und jetzt hast du da einen Kumpel am Start, kleiner Shoutout an Miles, der jetzt dazugestoßen ist. Und natürlich hast du das auch ganz charmant gemacht, was ich natürlich auch irgendwie gehofft hatte. Ich wusste ja, dass wir da jemanden hätten, der Interesse hätte mitzuspielen. den du kennst und uns dann eben über quasi die Fernschalte dann irgendwie mit dabei ist. Und ich war natürlich irgendwie ganz gespannt, wie dann dieser Charakter in das Spiel integriert wird. Also ist er dann einfach da oder, und das ist eben, glaube ich, diese schöne Freiheit, die man bei so einem Rollenspiel hat. Oder wird er irgendwie über die Geschichte quasi mit irgendwie homogen eingefügt. Und das, finde ich, hast du auch ganz schön geschafft. Also ganz kleiner Zusammenschnitt. Wir sind mit unserer Gruppe, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, gerade mit dem Schiff unterwegs gewesen auf eine Insel. Wie heißt sie noch?
Absalom. Absalom. Also die Insel Kortos mit Absalom, der Hauptstadt da, ja.
Genau, also falls das für irgendwie interessant ist, der auch irgendwie sich mit Pathfinder gerade auseinandersetzt, ist das eine Insel, die vor allem bewohnt wird von den lieben...
Ja, nee, nicht vor allem, aber die gibt es halt da.
Okay, die gibt es halt da, okay. Ja. Die Shunis.
Genau, das ist die neu eingeführte, das R-Wort benutzen wir nicht mehr, Herkunft. In der zweiten Edition von Pathfinder, es sind Mopse. Tatsächlich ist es ein Hunde. Hunde, die 1,20 Meter groß sind, zweibeinig, total witzige, nette Dudes und Dudettes. Oder auch nicht, aber eigentlich fand ich sie bisher sehr sympathisch. Und ja, Miles ist ein alter Kumpel, mit dem ich früher schon sehr viel gespielt habe. Der ist dann so der Veteran in der Gruppe hier. Ja, und da er zufälligerweise genau so einer war, war das doch relativ easy, den in die Gruppe damit reinzubekommen.
Voll. So, und das ist irgendwie was, was ich als, als neuer Spieler auch dann sehr schnell gemerkt habe, ist, wenn dann einer in die Gruppe quasi dazu stößt, der eben schon eine gewisse Spielerfahrung hat, also der schon irgendwie ein paar Jahre dabei ist, hat man irgendwie direkt gemerkt, also natürlich auch dadurch, dass ihr wahrscheinlich auch schon öfter zusammengespielt habt, dass das irgendwie total gut geklappt hat, irgendwie dann jetzt zwischen der jetzt neu entstandenen oder erweiterten Gruppe und dem Spielleiter irgendwie den Ball so hin und her zu schieben. Also weil das ganz oft so war jetzt in den letzten Sessions, dass wir drei, die wir zusammenspielen, ja alle neu sind in Sachen Pen and Paper, dass wir natürlich irgendwie oft einfach auch immer mit Fragen zu dir gekommen sind. So, ne? Und jetzt haben wir auch immer einen in der Gruppe, der teilweise dann das Ruder in die Hand nehmen kann oder dem wir dann die Frage stellen müssen, ohne irgendwie jetzt vielleicht auch die, die dritte Wand so zu durchbrechen irgendwie so und jetzt und irgendwie immer wieder outgame zu gehen und dann Fragen zum System zu stellen, sondern irgendwie kann man das ja noch unterhalb der Gruppe oder innerhalb der Gruppe so klären. Das ist direkt was ich irgendwie nach der ersten Session gemerkt habe, was irgendwie ganz, ganz cool funktioniert. Ja, und eben jetzt auch irgendwie zu merken, auf was für kreative Art und Weise man spielen kann. Ne? Also, dass es eben nicht nur funktioniert, wenn man jetzt irgendwie zu dritt oder sowas am Tisch sitzt oder zu viert oder zu zweit oder whatever, sondern dass es auch irgendwie geht, wenn man irgendwie halt über online verbunden ist und auch sogar das so ein bisschen mixt. Also ich meine, das ist ja also die eine Sache, wenn du eine komplette Online-Runde spielst und jeder ist irgendwie mit der Webcam vorm Rechner und quasi ist den gleichen Bedingungen ausgesetzt, aber dass es eben auch gut klappt, wenn irgendwie drei Leute am Tisch sitzen und einer über einen Laptop dazugeschaltet ist, das hat mich dann doch tatsächlich fasziniert, dass das so gut geklappt hat. Weil da war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, so weil wir irgendwie dann noch hier eine zweite, dritte Kamera aufgestellt haben, über Skype irgendwie zugeschaltet, das Smartphone irgendwo hingeklebt und geklemmt und so, damit irgendwie Miles dann irgendwie mit auf unseren Tisch gucken konnte, aber eben auch uns sehen konnte und wir ihn sehen konnten und wir auch sehen konnten, was er dann da, also er hat ja auch zwei Kameras aufgestellt. Also ein total irrer Aufwand eigentlich.
Ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, eine Sache, die ist einmal aufwendig, bis du jetzt weißt, wie es läuft. Wir hatten das am Anfang so, dass wir einen Laptop hatten, wo wir dann mit Miles über Skype gesprochen haben und der Laptop war auf der Rückseite von dem Spielleiterschirm. Also der Spielleiterschirm, das ist da, wo Regelnotizen und so weiter für mich als Spielleiter da sind, der mich A vor den Blicken der Spieler beschützt, wenn ich da anfange, irgendwelche Würfel rumzuschmeißen oder mir vielleicht irgendwelche Notizen raussuche oder mal ein Monster angucke oder solche Sachen. Er war auf der Rückseite, so dass die Spieler ihm ins Gesicht gucken konnten auf der Webcam. Er konnte auf den Tisch sehen mit der Kamera, damit er halt irgendwelche, keine Ahnung, Figuren, die Würfel und so sehen konnte. Und zeitgleich hatten wir dann noch im gleichen Skype-Call ein Handy, das wir mit einer Kfz-Halterung, glaube ich, an eine Lampe befestigt haben, die dann so von schräg oben die ganze Gruppe eingefangen hat. Das heißt, da konnten auch alle so sehen, alle konnten ihn so sehen. Das war tatsächlich voll gut. Und ich meine, das war eigentlich, als ob er da wäre irgendwie.
Ja, und vor allem auch ist es ja immer die eine Sache, dass es bildlich gut klappt. Aber ich habe immer die Sorge, wie ist das auch vom Sound her? Weil also ich bin jemand, der irgendwie, natürlich ist es mir wichtig, irgendwie, wenn ich jetzt einen Film gucke oder irgendwas, dass es irgendwie schön in HD oder 4K ist. Aber mir ist auch der Sound halt irgendwie immer immens wichtig. Und wie ist das, können wir ihn gut verstehen, kann er uns gut verstehen, klappt das, dass wir weiterhin unsere Hintergrundmucke hier anmachen?
Lief ja alles.
Und das hat ja alles gut funktioniert, also das hat ihn nicht gestört, uns hat nichts gestört, das war wirklich total super und kann ich daher auch mir durchaus gut vorstellen, das weiterzumachen und das auch jedem empfehlen, falls man da jetzt selber so eine Hürde bei sich sieht, so, oh Mann, irgendwie, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, das zu starten, weil wir uns gerade nicht treffen können oder sowas. Es geht halt auch voll gut online. Also kann ich jetzt als jemand, der das zum ersten Mal jetzt so gemacht hat, auf jeden Fall irgendwie, kann ich so sagen.
Easy, ja. Ansonsten hast du Sachen wie Roll20, die da auch nochmal ganz viel wegnehmen.
Genau, haben wir schon mal gesprochen, ne? So eine Website, über die man dann quasi so als Zentrale für so ein Online-Spiel dann irgendwie ansteuern kann. Ne?
Ja, genau. Du hast da deine Charakterbögen, du hast da deine Würfel, alle können das sehen. Ja, das heißt, guck mal, was du jetzt schon alles erlebt hast. Ja, du hast jetzt Pathfinder gespielt. Du hast jetzt Pathfinder im Hybrid gespielt mit Leuten am Tisch und online. Du hast Call of Cthulhu gespielt in der 7. Edition.
Yep.
Du hast Cyberpunk gespielt in der One-Shot, die wir bisher hatten mit der Gruppe.
Mhm.
Ja, und von Free League halt auch jetzt das Alien-RPG.
Also ich hätte echt nicht gedacht, ich meine, also bin jetzt irgendwie gefühlt seit 2-3 Monaten dabei in diesen ganzen Sachen so, und dass man jetzt irgendwie schon, ja, irgendwie 3-4 verschiedene Formate gespielt hat, direkt irgendwie so, das, damit hätte ich tatsächlich von Anfang an auch nicht gerechnet so. Also das ist irgendwie, ist für mich auch Pathfinder immer noch auch kompliziert, muss ich auch sagen. Also das Spielen, das klappt alles richtig gut, aber es ist trotzdem so, dass ich immer noch gewisse Unsicherheiten habe. Aber auch da ja auch dann irgendwie der Nervenkitzel drin liegt, die ganzen Sachen nochmal irgendwie so halt herauszufinden, zu gucken, was ist möglich, was geht alles, was wartet in dieser Welt noch so auf mich, welche Mechaniken gibt's noch. Das ist ja auch schön, dass man die nicht irgendwie, ich meine, das ist ja wie in einem, wie gesagt, ich mache immer gern den Vergleich zu klassischen Videospielen. Das ist ja auch irgendwie schön, wenn du da halt irgendwie hochleveln kannst und kriegst neue Sachen.
Looten so, und einfach, leveln.
Looten und leveln. So, ne? Und das merke ich jetzt ja in Pathfinder auch so, dass man jetzt irgendwie schon insgesamt jetzt irgendwie schon 3 Level aufgestiegen ist in der Zeit, die wir spielen, und du wirklich jedes Mal die Chance hast, dir dann neue Fähigkeiten rauszusuchen und so. Das macht schon richtig Bock, weil man dann einfach auch irgendwie dann noch mehr Kreativität gewinnt, als man eh schon hat.
Ja.
So, man hat einfach noch mehr Möglichkeiten. Ja, so viel zu Pathfinder. Du hast es gerade angedeutet, wir haben Cyberpunk gespielt.
Cyberpunk
Red, um genau zu sein. Also hatten wir auch schon mal angeteased irgendwie, dass der Star Wars in der Mache ist. Gerade zum Launch von Cyberpunk 2077. Der, also über den müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Also ich glaube, wir hatten beide auch unseren Spaß mit dem Spiel.
Ja, es ist passiert. Mein Hype wurde nicht so gestillt. Ich meine, Hype wird ja auch nie gestillt, ne? Das Spiel ist jetzt auf jeden Fall einen besseren Punkt, als es am Anfang des Releases war. Bei mir lief es zum Glück ganz gut.
Du hast auf dem Computer gespielt, ne?
Ja. Freunde von mir, die hatten da ein bisschen mehr Pech. Vor allem der mit der Xbox, der ja, das Spiel nicht starten
das
konnte.
Das ist ja auch wirklich bitter, ne? Ich meine, das gönnt man auch wirklich keinem Spieleentwickler irgendwie so einen Start, aber ja, wo die Fehler lagen, das liegt jetzt irgendwie an anderen, das irgendwie rauszufinden. Und jetzt hoffe ich einfach nur so auch für die Firma, also für CD Projekt und auch für alle, die da mitgearbeitet haben und auch für die ganzen Spieler, die auch Bock auf das Spiel haben, wünsche ich mir nur einfach, dass das halt jetzt irgendwann klappt, dass sie da noch ein paar, ja, Patches und Fixes und was weiß ich nicht raushauen.
Ja, wenn es nicht läuft, kommt noch ein DLC für The Witcher 3 und dann ist das Geld wieder in Ordnung. Ich meine, das kaufe ich auch ohne zu lesen, was es ist. So.
Ja, da bin ich sowieso gespannt drauf. Ich habe ja das Glück gehabt, mir eine PS5 sichern zu können und hatte tatsächlich weniger Probleme mit Cyberpunk am Anfang. Konnte es auch dann durchspielen, aber ich warte mit dem nächsten Playthrough dann, auch wenn dann das Next-Gen-Update dann irgendwann da ist. So viel zum Videospiel. Wir haben auch das Cyberpunk Red Pen and Paper gespielt, was zeitgleich quasi rausgekommen ist. Und da musst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, Cyberpunk ist ja auch eigentlich ein klassisches Pen and Paper RPG.
Ja, Cyberpunk ist älter als ich.
Jetzt könnt ihr rätseln, wie alt ist Flo?
Oh nein. Nee, Cyberpunk ist schon auch so ein Urgestein. Natürlich nicht so alt wie Dungeons and Dragons. Aber hat auch schon eine Handvoll an Jahrzehnten auf dem Buckel. Davor die ganze Zeit mit Cyberpunk 2020, was für uns jetzt ja sogar in der Vergangenheit ist.
Mhm.
Die nicht so ist wie von Cyberpunk erwartet, was vielleicht auch eine gute Sache ist. ja, da kam jetzt passend zum Spiel relativ zeitgleich Cyberpunk Red raus, wo ich auch das Glück hatte, relativ früh an ein Release ranzukommen. Ich glaube, weiß ich nicht, 3-4 Wochen vor Release oder so durfte ich das durfte ich da dann auch schon drauf zugreifen. Was ganz schön war, wir haben es ausprobiert. Mhm. Das war, glaube ich, für die Gruppe das erste Mal nicht Pathfinder.
Richtig.
Und ja. Ich meine, die reden ja auch noch manchmal darüber, dass das Team zum Teil, es lag auch, glaube ich, sehr daran, wie ich das geleitet habe, weil ich ja wusste, das wird es eher eine One-Shot. Also will ich auch, dass bestimmte Dinge da passieren. und es soll ja nicht D&D in Sci-Fi sein, sondern es soll halt Cyberpunk sein.
Ja.
Und ja, es war intensiv auf jeden Fall. Für die Zuhörer, also wir haben ja auch echt richtig Gas gegeben, worauf ich gerne Wert lege als Spieler, das mit Handouts und Gadgets, die dann hier rumstehen und
mit unseren Sonnenbrillen, die du uns mitgebracht
hast. Ja, dazu kommen wir gleich. Ja. Also erstmal hatten wir total freaky Getränke hier, die in allen möglichen Farben geleuchtet haben.
Stimmt.
Wir hatten natürlich die passenden Soundtracks, auch gerade durch das Release des Spiels. Mhm. Also war hier auch richtig hart Techno-Party für 6 Stunden gefühlt. Es ging hier schon richtig gut ab mit der Synth-Mucke. Und ja, mein Gott, es gibt einen Wert für Charaktere in Cyberpunk. Das ist halt dein Cool. Den haben wir zwischendurch immer mal wieder geprüft.
Also nochmal zum Verdeutlichen des Plottes wirklich, wie cool bist du gerade? Ne? Also es ist einfach enorm wichtig irgendwie in diesem Spiel. Ich meine, diesen Wert gibt es ja auch im Cyberpunk 2077, den man da aufskillen kann. Wie cool bist du? Also wie siehst du aus, während du das machst und was trägst du, was hast du an dir und so, ne?
Ja, ich meine, die Charakterstellung, so die Hälfte der Zeit ging halt auf Stats, Punkte und was kaufe ich und die andere Hälfte war so, okay, wie ziehe ich mich jetzt an? Nee, es gibt den Cool-Stat, der ist, wie Dorg schon richtig sagt, halt, wie siehst du aus, wie bist du unterwegs, wie nehmen Leute dich auf oder in Stresssituationen, in einem Facedown, wenn du irgendjemandem gegenüberstehst, dann würfelt man das cool gegeneinander, um zu gucken, wer von den beiden ist denn der coolere Macker. Ist ein bisschen cringy vielleicht und ne, irgendwie sehr 90s, aber es ist halt Cyberpunk, das passt halt genau da rein. Und für mich, ich hatte die tolle Idee, als kleine Hausregel hier an dem Tisch, auch um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ist immer ganz gut, wenn Leute was haben, was sie wieder ins Spiel reinbringt. Ich habe so 1 Euro wirklich hässliche,
die sind wirklich hässlich.
Wirklich hässliche, gespiegelte Sonnenbrillen besorgt. Und jeder, der seinen Coolcheck geschafft hat, der hat die dann aufgesetzt. Und wenn du die mal nicht geschafft hast, durftest du die halt absetzen. Dadurch wusstest du halt auch immer, was gerade los ist. Aber es hat die Leute halt reingebracht. Ich glaube, 6 Stunden haben wir knapp gespielt.
Ja, kann hinkommen, ja.
Es ist, das war, ja, da hatten wir alle, wir hatten ein kleines Rollenspiel, wir hatten rumgefahren, es gab irgendwelche Schießereien, es gab den, ja, Cyberpunk-typischen Handel mit irgendwelchen illegalen Substanzen, Einbrüche, Heiß, noch mehr Schießereien, Betrügereien und alles. Ja, es hat halt total Spaß gemacht.
Ja, und Spannung gab es halt, ne?
Also ja, ich richtig meine,
das ist auch, glaube ich, für die, also ich meine, ich habe ja schon mal mit dir Cthulhu gespielt und habe da nochmal gemerkt, wie spannend so eine Session halt sein kann. Aber jetzt nochmal in dieser Gruppendynamik, die wir halt sonst nur eben in dieser Pathfinder-Geschichte haben, wo es halt ja wirklich noch viel um Entdecken geht. Klar haben wir auch mal hier und da irgendwie einen Fight, der dann auch spannend wird. Aber jetzt diese Überlebensspannung, so, ne, okay, das hat jetzt gerade wirklich nochmal andere Konsequenzen, weil man muss sich ja vorstellen, irgendwie so in dieser Pathfinder-Welt, da gibt es halt Magie und Zauberei und da gibt es halt
Heiltränke
und halt so abgefahrene Sachen so. Und in Cyberpunk, da gibt es natürlich auch ein paar Sachen, so, die einem da so irgendwie unterstützen können. Aber es ist halt sehr viel brutaler in der Auswirkung, die manche Sachen halt irgendwie auf einen haben können, sondern es ist irgendwie
endgültiger, würde ich sagen.
Und realistischer dann doch auch mit dem, so was für ein Verständnis wir davon haben, wie man mit Gesundheit und so umgeht.
Ja.
So.
Und es war ganz spannend, also um das als TLDR einmal ganz kurz zusammenfassen, war einfach, dass die Party zusammenwohnte, feiern gegangen ist, Torge, der einen Fixer gespielt hat, also jemanden, der Dinge besorgt und Kontakte kennt und so weiter, hat einen Auftrag für die Gruppe angeangelt. Die wussten auch direkt, dass sie ein Zeitlimit haben von 6 Stunden dafür. Mhm. Und nachdem sie es angenommen hatten, war denen auch klar, dass sie davon nicht mehr zurücktreten konnten. Was sie halt nicht wussten, ist, dass sie in einem Großkonzern, was bei Cyberpunk halt immer so eine tricky Sache ist, weil mit denen legt man sich nicht an, dass sie da einbrechen, um da Daten zu klauen, wo wir auch das Netrunning hatten, was eine Sache ist bei Cyberpunk, dieses Matrix-mäßige Hacken, was wirklich super viel Spaß gemacht hat, weil es zum Teil so war, als ob wir 2 Spiele gleichzeitig spielen. Und die Spielerin, der Netrunnerin, die war ja auch richtig mega drin da, ja, das war halt auch richtig cool. Und ihr seid auch echt knapp aus der ganzen Sache rausgekommen.
Ja.
Also es war wirklich eng.
Und wir hatten wirklich Puls und das wirklich, also ich meine, da merkt man auch nochmal wirklich, wie auch dann diese Mucke einen da so reinzieht, ne? Also das ist wirklich, es ist düster, es ist irgendwie auch hart alles, ne? Und ja, du hast es echt geschafft, dass wir da echt übel reingezogen worden sind und dann...
Ich erinnere mich nur noch an die Stelle, wo ihr euch irgendwo versteckt hattet und mal hacken wart und ich habe einfach nur so beiläufig erwähnt, dass ihr relativ schwere Stiefel im Gang hört. Mhm. Und diese Gruppenpanik. Der
Puls ging einfach
hoch. Ich hatte das Gefühl, hier ist so eine Herde Rehe und ich habe gerade am Busch gewackelt. So. Und alle hatten diesen krassen Fluchtinstinkt.
Ja, furchtbar, ey. Und
super spannend. Ja. Ja, Cyberpunk war toll. Das werden wir auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Ich meine, die Charaktere haben wir ja noch.
Ja.
Und da habe ich mir auch damals die Mühe gemacht, dass ich fleißig Foto geshoppt habe, um Geldscheine zu erstellen, die aussehen wie aus den Cyberpunk-Büchern. Und dann, ich glaube, ich habe 2 Stunden damit verbracht, die auszudrucken, zusammenzukleben und auszuschneiden, damit jeder halt so ein eigenes kleines Bankkonto hatte, das nicht nur eine Zahl auf dem Character-Sheet ist, sondern halt dieser Geldstapel. War total cool. Call of Cthulhu, haben wir schon mal drüber gesprochen, war bisher, glaube ich, das intensivste von allem.
Ja, das hat mich, glaube ich, wirklich auch am meisten reingezogen, einfach weil diese Stimmung auch jetzt, wenn wir nur zu zweit am Tisch sitzen, irgendwie so, die ist wirklich richtig intensiv. Klar, der Alkohol hat auch so seinen Teil dazu beigetragen, dass man so ein bisschen irre geworden ist einfach. Und dann war, ja, auch wieder das Ding, ne? Also du hast es echt geschafft, mich da so reinzuziehen durch die Mucke, die lief, durch die ganzen Handouts, es war halt super real. Mit diesen ganzen Ausdrucken und sowas alles, das hat mich da schon echt reingezogen und das war wirklich für mich auch bisher immer noch, glaube ich, nachhaltig so die ja auch härteste Pen-and-Paper-Erfahrung, die ich so hatte. Weil das
ja, würde ich
so
unterschreiben, ja.
Das war wirklich, ich habe echt alles um mich herum vergessen, so, ne? Also es war mir wirklich alles um mich herum war egal, so, ne? Das ist wirklich so ein bisschen fast schon so Jumanji-Style, dass du wirklich in so ein Spiel reingezogen worden bist, so, ne? Das war krass.
Das ist ein großes Kompliment, vielen Dank. Aber es war ja nicht nur das. Wir haben ja nochmal die Gruppe entführt.
Richtig.
Und wir haben das Alien-RPG gespielt, das ich auch vorher schon kannte, das ich auch vorher schon viel gespielt habe. Nur als PDF hatte, bis ich dann ja zufälligerweise auf eBay jemanden gefunden habe, der für sehr wenig Geld das komplette Set verkauft hat. Das ich mir natürlich dann auch sofort geholt habe.
Schnäppchen.
Und 3 Tage später saßen wir dann ja hier. Ja, mit der ganzen Gruppe. Das heißt, du kanntest da vorher schon die anderen beiden Spiele. Die beiden haben einmal Cyberpunk gespielt. Und dann plötzlich wieder ganz neues System, ganz neue Regeln, ganz neue Würfel, neues Setting.
Ja, natürlich mein Vorteil ist ja gewesen, dass ich dann zumindest das Universum halt kenne von Alien, dadurch, dass ich halt die Filme alle gesehen habe. Und die anderen glaube ich nicht.
Eine von denen doch.
Okay.
All den ersten auf jeden Fall.
Genau, ich glaube, das war nochmal so ein bisschen mein Vorteil. Ja, aber das war auch nochmal eine richtig, richtig spannende und andere Erfahrung, die sich auch komplett für mich als Spieler auf jeden Fall unterschieden hat von dem, was wir da vorher gemacht haben. Also nicht nur, was das Spielsystem angeht, sondern auch halt deine Einstellung zum Spiel. Das habe ich echt gemerkt, ja.
Ja, das war einfach anders. Hier muss man auch zu sagen, wir haben ein fertiges Adventure diesmal gespielt. Die anderen Sachen bisher waren ja bis auf Call of Cthulhu alle aus meiner Tinte gewachsen. Wobei The Haunting, was wir in Call of Cthulhu gespielt haben, habe ich auch sehr viel rumgeschummelt, dass das mehr mein Spiel wird, als das, was es war. Gut, das macht man einfach als Spielleiter. Mhm. Ne? Man kennt ja die Spieler, weiß, worauf die Bock haben, worauf nicht. So, dann kann man Sachen entfernen. Aber Alien haben wir gespielt. Und zwar, wir haben den Streitwagen der Götter, Originaltitel Chariot of the Gods, gespielt. An einem Abend, auch wenn das eigentlich für 2 Sessions, glaube ich, ausgelegt ist, 2 bis 3. Wir haben es an einem Abend in 6,5 Stunden durchgezogen. Und es lief. Mhm. Es lief tatsächlich sehr gut. Auch wieder mit Handouts. Also wir hatten das am Anfang so, dass wir wie immer vorher gegessen haben. Es war alles sehr entspannt. Ich habe angefangen aufzubauen mit dem Spielleiterschirm und so weiter. Und ich habe wieder mit Photoshop so Passkarten gebaut, auf denen die verschiedenen Charaktere mit deren Berufen und so weiter waren, die auf dem Tisch aufgestellt. Die Leute haben also blind sich einen Charakter ausgewählt, wo so, hey, was da steht, das passt irgendwie zu mir und so weiter. Und dann kam ja die Sache, die Alien da so anders macht. Ja. weil bei D&D, bei Pathfinder im Regelfall ist es ja so, ich meine, jeder macht sich ja eine Backstory. Mehr oder weniger. Also es gibt ja die klassische zwei Sätze, Barbaren, Backstory, ich mache alles tot so und ich bin noch nicht fertig, deswegen bin ich hier. Zu den Leuten, die da irgendwelche Romane über ihre Herkunft schreiben, keine Ahnung. Kann ja auch jeder machen, ist ja auch spannend. Aber wir haben eine One-Shot gespielt, da braucht man das nicht. Oder ein fertiges Modul. Und da hat Alien eine ganz, ganz tolle Mechanik, die halt was eine Dynamik in dieses Spiel reinbringt, die halt vorher nicht so da war, weil bisher wart ihr immer alle ein Team.
Genau, das ist auch so der Punkt, den ich so ansprechen würde. Ja, genau. Also, der mir als Spieler wirklich echt aufgefallen ist, der komplett anders ist. Ne?
Ja, dann hau rein.
Ja, also genau, wie gesagt, in Pathfinder ist das so, wie ihr schon mitbekommen habt, wir spielen halt eine Gruppe, wir halten zusammen, so, wir kennen uns irgendwie als Charaktere innen drin und sowas, ne? Verfolgen so die ähnlichen und gleichen Ziele oft, hätten natürlich die Freiheit, das auch anders zu machen, dass jeder sagt, irgendwie, ich habe auf was anderes Bock, aber ich meine, darauf haben wir uns so ein bisschen geeinigt, dass wir da schon Bock haben, das alles so zusammen durchzuziehen. Ja, und bei Alien ist das alles so ein bisschen anders gewesen, weil, wie gesagt, du hast da Charaktere schon fertig gehabt für uns, wo wir uns welche aussuchen konnten, und die haben dann auch schon direkt quasi in den Stats solche Themen gehabt wie, ich glaube, wie bester Kumpel und auch irgendwie so Rivale oder Erzfeind oder so.
Genau, ein Freund und ein Rivale, ja.
Ja, genau. Das heißt also, man wusste, dass der Charakter, den man spielt, der hat irgendwie erstmal schon irgendwie einen Verbündeten, mit dem man vielleicht ein bisschen besser kann, aber auch jemanden im Spiel, mit dem man nicht so gut kann. So, und wie sich das dann über Spiel auf Dauer dann irgendwann rausgestellt hat, haben wirklich einige Charaktere eben ganz andere Ziele verfolgt als man selber vielleicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ja jeder auch irgendwie, ich meine, da gab es dann dieses System mit diesen einzelnen geheimen Quests.
Mit den Agendas, ja.
Mit den Agendas, die man so hatte. Ne? Ich meine, das fing dann an, dass du quasi jedem Spieler von uns so einen kleinen Zettel zugeschoben hast, den wir natürlich den anderen Mitspielern nicht zeigen durften, auf dem dann quasi das Ziel für das aktuelle Kapitel drin stand. Also ich glaube, wir haben insgesamt 3 Kapitel gespielt.
Ja, genau, also, das muss man vielleicht noch sagen. Das Alien-RPG spielt man entweder als Kampagne oder als cinematisches Abenteuer. Die Module, die man so kauft, bisher sind alles cinematische Abenteuer. Mhm. Das sind Sachen, die du einmal spielst. Also du kannst natürlich auch öfter spielen, aber ja. Das sind relativ kurzweilige Sachen über vielleicht 3 Sessions. Also ich kenne auch Leute, die haben 6 Sessions Chariot of the Gods gemacht. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber sie haben es sehr lange getan. Und die Idee bei Alien ist, dass das ein bisschen sehr angehaucht ist an den Filmen. Ja, du hast ein Modul, Abenteuer, wie auch immer du es nennen willst, das hat 3 Akte. Halt Akt 1 bis 3. Und im Regelfall ist das immer so, dass Akt 1 der Aufbau ist. In Akt 2 kommen so die ersten Entschlüsselungen und die Spannung steigt so ein bisschen. Man merkt so, oh, irgendwie ist das alles anders. Und Akt 3, wie in den Alien-Filmen, ist halt im Regelfall immer eine relativ harte Eskalation. Und ja, in dem Spiel ist das so, dass du dann den Charakter hier auswählst. In Chariot of the Gods spielt man eine Crew aus Space Truckern. Die kennen sich alle, die haben alle den gleichen Job. Cargo von A nach B bringen und dann Cash kassieren. Im Laufe des Abenteuers passieren halt andere Dinge. Und dann kriegen sie halt diesen Zettel mit den Agendern, wo dann beim Captain draufsteht, so hey, ach, keine Ahnung, ich denke mir jetzt irgendwas aus, aber mir von wegen sorgt dafür, dass alles nach Protokoll läuft und du am Ende dein Geld verdienst. Und ein anderer, der jetzt nicht der Kapitän ist, in dem Fall war zum Beispiel der Corporate Liaison, also der für die Firma arbeitet und nicht für die Gruppe sozusagen. Mhm. Dem ist da das Protokoll, glaube ich, relativ egal. Der hat ein ganz anderes Ziel. Und das ist so eine ganz spannende Sache, weil du hast diese Story, wo natürlich rollenspieltechnisch und auch für den Spieler ist, du willst gewinnen oder überleben oder da rauskommen natürlich und Spaß dabei haben. So, und die Schritte, die notwendig sind, um zu gewinnen oder zu überleben, sind meistens relativ klar. Mhm. Du hast, keine Ahnung, der Reaktor geht kaputt. So, also das Erste, was du machst, ist, du schickst Leute dahin, du besorgst Ausrüstung, ihr habt Ersatzteile, ihr repariert. 4 Schritte, du bist durch. Yay, Adventure complete.
Ja.
Aber was wenn? Was, wenn der Techniker das Ziel hat, dass es kaputt bleibt? Oder was, wenn der eine das Ziel hat, dass der das nur macht, wenn er mehr Geld bekommt und so weiter? Und das ist ganz stark eingebaut in Alien. Jeden Akt gibt es eine neue Agenda für die Charaktere, die zum Teil wirklich, wirklich stark gegeneinander laufen. Und Das war auch deine erste Erfahrung mit PvP, mit Spieler gegen Spieler in einem Rollenspiel.
Das wollte ich gerade sagen. So. Ich meine, das ist irgendwie einem im ersten Akt noch nicht so aufgefallen und man hat dann auch irgendwie, also zumindest war das in meinem Fall so, dass ich die Agenda auch relativ schnell vergessen habe. Also ich war quasi der Captain oder die Captain. Und meine Aufgabe war es im Prinzip einfach, wenn ich mich richtig erinnere, einfach nur dafür zu sorgen, dass irgendwie im Prinzip der Auftrag, den wir schon, also den wir halt in Game haben, dass der halt irgendwie glatt läuft. So, dass irgendwie sich alle ins Protokoll halten und pipapo. So, das heißt, ich musste jetzt nicht groß irgendwie wen manipulieren und sowas, aber dadurch, dass ich eben diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese Pipi-Aufgabe hatte, war mir natürlich auch nicht bewusst, in was für einem Umfang vielleicht die Aufgaben bei den anderen aussehen. Also, dass eben da vielleicht sogar schon so ein bisschen was, was eingeführt wurde, was irgendwie ein bisschen ja fies ist oder irgendwie einen irgendwie ja in diesen PvP-Modus schon reingeht, also in diesen Spieler gegen Spieler-Modus.
Und das war für mich als Spieler auch wirklich, wirklich toll, weil anders als andere Sachen, die wir gespielt haben, ist hier die Story wirklich stark getragen worden von euch. Ja. Entscheidungen, die ihr gemacht habt, sind halt ganz viel durch die Agendas gesteuert worden, aber halt nicht offen auf dem Tisch. Also nochmal hier ein Shoutout an die Spielerin von Wilson. Mein Gott, hast du manipuliert hier. Ich meine, ich glaube, bis Mitte Akt 2 war euch ja auch gar nicht bewusst so, wie hier gerade Dinge um euch herum gedreht werden und wie die Wahrheit dann doch gar nicht so ist. Und irgendwann war meine Rolle nur noch beschreiben und hier und da meine Regel erklären, während ihr Sachen gemacht habt.
Und vor allem mit den Spielern in die Küche gehen.
Um irgendwie ja, und einmal um die Ecke gehen, um ganz kurz nochmal geheime Fragen zu beantworten. Und ich glaube auch der Climax so, ich meine, es ist ein Alien-RPG, irgendwie gehört das Alien da vielleicht manchmal mit rein. Und es gibt ein Alien in dem Adventure, was da in dem Abenteuer, was fest mit drin war. Aber es war absolut nicht notwendig. Ihr habt genug Intrigen so gehabt. Und ja, ich meine, wie endete es? Es endete daran, dass ihr das Alien dann doch encountert habt. Du heldenhaft in den Kampf gegangen bist mit 2, 3 Leuten da. Und ein Mitglied deiner eigenen Party, dir in den Oberschenkel geschossen hat und weggelaufen ist.
Das war so schlimm für mich, ne?
Und ich glaube, stimmt, der Captain hat dann ja auch das Spiel verlassen. Ich glaube, du hast dich ja selber erschossen.
Ja, also das war tatsächlich ein sehr drastischer Move irgendwie. Und ich, keine Ahnung, man wird ja auch in dieses Spiel so aufgesogen irgendwie so, ne? Und mal ist man dann auch noch sehr strikt, hält man sich auch an seine Agenda, weil man natürlich irgendwie auch hofft, dass das irgendwie einen dann zum Sieg führt. Und bei mir war das so, ich war halt der Captain dieses Schiffs und des Teams irgendwie so, hab versucht irgendwie das ganze Spiel über halt wirklich so den Good Guy zu spielen, irgendwie alle zusammenzuhalten. Ähnlich wie ich das halt irgendwie aus Pathfinder kenne, so, ne? Dass man irgendwie zusammen versucht irgendwie das Ziel zu erreichen und in dem Fall war das dann halt irgendwie halt das Alien zu töten und irgendwie halt dieses Schiff irgendwie zu retten, so, ne? Und irgendwie damit in den sicheren Hafen wieder reinzukommen. Das war so halt mein Ziel. So, und irgendwie war das dann so, dass dann über das Spiel verteilt dann halt Sachen passiert sind, die mich dann halt auch irgendwie, ja, die mich dann auch irgendwie gekränkt haben. Keine Ahnung. Wie gesagt, also dann kommst du dahin irgendwie und merkst irgendwie so, dass du hintergangen wirst. So, ne? Dass dir jemand halt irgendwie ins Bein schießt irgendwie so und dass dann irgendwie Leute sich da aus dem Staub machen und dich halt irgendwie auch im Stich lassen und sowas alles, obwohl du dich das ganze Spiel über für die eingesetzt hast und sowas alles. Und dann ist halt auch dieses fucking Alien am Start irgendwie sowas, ne?
Und bringt links und rechts von dir Leute um.
Ja, genau. Und dann war das halt wirklich so, dass ich da irgendwie in die Enge getrieben war. Und ich dann irgendwie, quasi zwischen der Entscheidung stand, okay, ich kann mich jetzt irgendwie hier heldenhaft versuchen, irgendwie so auf dem letzten Moment irgendwie noch diesem Alien irgendwie entgegenzutreten, mit einem verletzten Bein irgendwie auch nicht mehr, nicht so die krasseste Waffe irgendwie sowas am Start zu haben und so, sondern irgendwie nur noch eine Knarre irgendwie da, während sich irgendwie der Rest irgendwie der Gruppe irgendwie sowas von mir gelöst hat irgendwie so und sich auf den Weg zur Rettungskapsel macht irgendwie so. Keine Ahnung. Und ich war einfach so gefrustet von der Situation, dass ich einfach also klingt jetzt mega hart, so, was würdest du in der Situation tun oder was würde ich in der Situation machen? So, mir war ja schon bewusst, dass es irgendwie so getrennt ist und dass es halt aber auch irgendwie cineastisch ist. Und dann dachte ich, okay, auch was macht das mit diesem Spiel? Und ich war tatsächlich auch irgendwie interessiert, was macht das mit dir, wenn ich jetzt halt den Trigger pull, also was passiert jetzt, wenn ich einfach jetzt sag, okay Leute, pass auf, ich nehme die Knarre und ich schieße mir damit in den Kopf.
Ja, dein Charakter war raus und du hast da sofort einen neuen NPC bekommen, den du spielen durftest.
Ja, aber ganz kurz, was hat das, also jetzt würde mich jetzt einmal interessieren.
Ich habe das gefeiert, das war ein starker Moment, ich mochte das. es war nicht der erste Selbstmord, den ich in Alien-RPG mitbekommen habe, aber der hat einfach vom Moment her, das war einfach on point. Ja. Eine Sache, glaube ich, noch für Zuhörer, die das Spiel nicht kennen. Alien RPG ist ein Pen and Paper wie D&D. Du hast, man hat ein Blatt Papier mit seinen Sachen drauf, man hat Würfel. Anders als D&D hast du keine 20-seitigen Würfel, sondern nur ganz, ganz viele D6. Je nachdem, was du würfelst, hast du mehr oder weniger D6. Eine 6 ist ein Erfolg, die anderen werden ignoriert. Warum sage ich das? Weil eine spannende Mechanik, die mich auch erklärt, was du da getan hast, ist, man baut während des Spiels Stress auf. Das sind extra Würfel in einer anderen Farbe, die man würfelt. Das heißt, prozentual erhöhen die Chance, dass du halt Erfolg hast. Wenn der 6er Würfel aber auf eine 1 fällt, musst du einen Panikwurf machen und schlimme Dinge können passieren. Und zu dem Zeitpunkt war das auch so, dass dein Charakter ja auch, ich weiß auch nicht, da mit 5 oder 6 Stresswürfeln durch die Gegend gelaufen ist, nur am Zucken war und sowas. Alle waren eh super twitchy und nervös und es ging allen Leuten irgendwie schlecht und eure halbe Crew hat es ja zu dem Zeitpunkt schon erwischt, teilweise auch einfach durch blöde Unfälle, die nichts mit irgendeiner Gefahr zu tun hatten. Dann hast du halt dieses klassische, niemand hört dich im Weltraum schreien, diese Verzweiflung, die da passiert ist. Und du hast das super beschleunigt dadurch. Ich meine, wir hatten halt auch einen Spieler in der Gruppe, der relativ mittig im Laufe des Spiels infiziert wurde. Mhm. Was sie auch niemandem gesagt hat, natürlich.
Ja, das war dann auch ein sehr überraschender Moment tatsächlich.
In dem Moment, wo es halt,
fuck, Alter.
In dem einen Augenblick, wo es halt absolut nicht gepasst hat, hat sie halt dann die Seiten gewechselt. Mhm. Also das war alles super.
Wirklich ein sehr cineastischer Climax quasi. Also es war wirklich, dass in so kurzer Zeit so viel passiert auf einmal, nachdem sich alles aufgebaut hatte, das war halt wirklich intensiv, ja.
Ja, und ich meine, du konntest das jetzt 6,5 Stunden spielen, das war wie immer, keiner muss aufs Handy gucken. Wir hatten die Karte von einem Schiff, jeder wusste, wie man sich bewegt, wie lange dauern Dinge. Die Regeln sind simpel genug, dass man wirklich sofort losspielen kann. Tief genug, dass man da auch ein bisschen was basteln kann. Im Alien RPG jetzt vielleicht selber noch gar nicht so tief, aber Erweiterungen sind ja mittlerweile schon auf dem Weg und auch schon draußen, da kann man ein bisschen mehr machen. Aber es war, als ob man einen Film spielt. Ja. Und das hat super funktioniert. Ich glaube, wir sind auch alle sehr happy aus der Sache rausgegangen. So happy tatsächlich, dass hinter mir auf dem Tisch, dass die deutsche Box vom Destroyer of Worlds, also Zerstörer der Welten, liegt.
Yep, yep.
Einem etwas größeren cineastischen Alien-Modul.
Gerade von der Postbox abgeholt
frisch. Wo ich auch gesagt habe, hey, das spielen wir nach den Prüfungen, aber ich kenne mich da ja als Game Master, wenn ich so ein Teil schon rieche, ja, spielen wir doch bestimmt nächste oder übernächste Woche fort, rieche ich durch, so halte ich ja eh nicht aus. Und das wird dann, denke ich mal, das nächste Mal, aber heute Abend gibt es nochmal Pathfinder.
Ja, nochmal zu Alien, also da war auf jeden Fall nochmal richtig spannend, auch diese Aftermath, also dass wir uns quasi danach nochmal so intensiv über das Spiel unterhalten konnten. Weil wenn Pathfinder vorbei ist, dann gibt es ja irgendwie in der Regel so einen kleinen Cliffhanger von dir und wir freuen uns einfach auf die nächste Session.
Oh, fertig. XP, ja.
Genau, man freut sich über die XP und so. Aber bei Alien war das so, dass man erstmal danach sich hingesetzt hat und erstmal wieder quasi Outgame so dann geschnackt hat, so okay, was waren denn eure Agendas? So, ne? Das war ja, also man hat sich nochmal anders mit dem Spiel so auseinandergesetzt, ne?
Und das ist auch, glaube ich, ganz witzig. Also für mich war das ganz schön, euch da auch nochmal zuzugucken, wie ihr darüber gesprochen habt. Mhm. Und euch so aufgefallen ist, der eine hat so eine Aktion gemacht, die wirkte total nichtig. Mhm. Mitte Akt 1, so vor 6 Stunden, habe ich halt nicht hinterfragt. Und jetzt merke ich so, oh shit.
Das hat die Auswirkungen
gehabt. Oh, der hat ja von Anfang an den Plan. Oh, du hast unser Schiff zerstört. Ja, oh, du hast das und das gemacht. Ja, davon lebt Alien und deswegen macht das auch wirklich Spaß.
Ja, und nochmal zu dieser Würfelmechanik. Also wenn ich jetzt auch die ganzen, also die 4 verschiedenen RPGs, die ich jetzt bisher mit dir spielen durfte, jetzt nochmal so im Vergleich sehe, dann finde ich tatsächlich Alien fast mit am einsteigerfreundlichsten.
Das ist dieses Mutant New Year Zero.
Was? Gott.
Das ist die Engine von Free League.
Hast du einen Anfall?
Nee, ich wusste gerade. Ich hab da gerade irgendwie einen Hirnfurz, dass ich da den genauen Titel nicht habe. Das ist das Würfelsetting von Free League, Fria Ligan, glaube ich, im Schwedischen. Und das ist halt das total Tolle bei denen, weil die haben echt viele Spiele und die benutzen diese Würfelregel eigentlich für alles. Also es ist nicht unbedingt diesen Stresswürfel, das ist jetzt so eine Alien-Sache. Es gibt Osteosis, wie heißt es, was glaube ich auch noch ein anderes einem Würfel dazu Regelding hat, aber es ist auch egal. Aber grundsätzlich hast du Attribute oder Stats, die du erhöhst, in einer Schritten. Mhm. Und in diesen einer Schritten nimmst du einen weiteren Würfel und erhöhst so die Chancen, Erfolge zu haben. Ja. Was halt total toll ist, weil du kannst jetzt mit Produkten von dieser Firma, ich habe auch gerade ja auf Instagram gesehen, dass die ein Herr der Ringe Rollenspiel rausbringen. Ja,
voll nice.
Das heißt, wenn wir jetzt ein, zwei Mal Alien gespielt haben und wir dieses Herr der Ringe Teil dann auspacken, dann kennt jeder die Regeln. Also auf jeden Fall die Mechanik, wie Sachen funktionieren. Und du hast da viel Auswahl. Direkt eine Handvoll Spiele, die einfach genauso wieder funktionieren. Klar sind irgendwie Talente anders. Mhm. Vielleicht gibt es mal irgendwie Völker oder Magie oder you don't know. Aber die Grundidee ist halt gleich. Anders als jetzt bei Pathfinder oder D&D, wo du halt diese polyhedralischen Würfel hast, wo du sagst, oh, was ist denn der das und warum hat der 8 Seiten und keine Ahnung. Und
genau das ist es so ein bisschen. Ne? Irgendwie, wenn man an Pen and Paper denkt und du siehst diese ganzen abgefangenen Würfel, die man irgendwie als, ja, wenn du dein Leben lang bisher nur Kniffel gespielt hast, irgendwie sowas, ne? dann hast du echt keine Ahnung, was das soll mit diesen ganzen Würfeln. Ne? Aber wenn du halt irgendwie jetzt halt dieses Alien-Spiel spielst, dann hast du halt nur diese ganzen Standard- D oder W6, wie man das auch immer möchte, Würfel. Und jetzt in dem Fall von Alien halt diese Stressmechanik, die du eben schon erklärt hast, hat auch einfach Spaß gemacht, weil du wusstest, okay, die wurde halt in bestimmten Situationen irgendwie halt hochgestuft und alles wurde für dich ein bisschen stressiger und schwerer. Aber man wusste halt irgendwie so, okay, ich habe jetzt quasi in-game die Möglichkeit, diesen Stress auch abzubauen, indem ich einfach nur sowas sage, wie okay, mein Charakter setze ich jetzt mal eben kurz einfach hin, 10 Minuten und rauche eine. Ja. Oder trinke einen Kaffee. Und dadurch wird dann ein Stress irgendwie abgebaut. Und das war irgendwie
Kaffee erhöht Stress im Alien-RPG.
Okay, gut,
aber dann
nehme ich das zurück.
Nehmen wir doch ein Wasser oder einen Tee.
Ja, genau, okay. So, ne, und dann wird das irgendwie abgebaut. So, und das bringt einfach auch nochmal eine schöne Dynamik in dieses Rollenspiel einfach rein, weil du dich einfach auch nochmal irgendwie mit so nichtigen Sachen einfach beschäftigen musst. Weil ich meine, in welchem Videospiel geht man irgendwie auf Klo? So, keine Ahnung, das machst du halt nicht. Sondern oder du nimmst auch in der Regel selten einfach so, hast dieses Prinzip von irgendwie, ich muss mich ernähren oder sowas. Ne? Gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber so diese ganzen standardnichtigen Sachen, so die musst du halt in Spielen normalerweise nicht machen. Und hier hast du zumindest die Möglichkeit, deinen Stress abzubauen, indem du halt irgendwas machst, was halt in der Regel auch Stress reduziert. Und das fand ich irgendwie ist eine spannende Mechanik gewesen, so die dann auch irgendwie zum letzten Akt dann irgendwie nicht mehr so richtig eingesetzt werden konnte, weil du auch dann irgendwie wusstest, okay, es ist einfach gerade, keine Ahnung, du musst dir vorstellen, irgendwie so die Musik war einfach richtig Power irgendwie. Du wusstest irgendwie so, die Alarmanlage geht, der Selbstzerstörungsmodus ist aktiviert, weiß nicht was. Irgendwie
alles brennt,
alles
überall
brennt, explodiert alles ist. Leuchtet irgendwie so. Wir haben hier die Hue-Lampen im Raum alle auf rot gestellt irgendwie. Ne? Es war einfach Alarm so. Und dann wusstest du, okay, du kannst jetzt deinen Charakter, auch wenn du 7 Stress hast oder sowas, du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und eine rauchen. So. Das geht nicht, wenn jetzt gerade irgendwie so ein Alien unterwegs ist und irgendwie alle nur am Rumrennen sind. So, ne? Und das irgendwie macht das intensiv und das macht es dann auch so, was ja auch immer wichtig ist, das macht es halt irgendwie logisch.
Ja, das stimmt. Und ich glaube auch, was Alien-RPG ganz schön macht, ist, es entfernt diesen Heldenkomplex aus den Spielerhänden jetzt raus. So. In Pathfinder, ich meine, mein Gott, ihr seid jetzt Level 4, ihr habt x Hitpoints und ihr haltet Sachen aus, ihr wisst, was ihr könnt. Hitpoints sind gefühlt so redundant in Alien-RPG zum Teil, weil einfach, ich meine, klar, wenn im Schusswaffenkampf, Schusswaffen machen den Schaden, man würfelt, ob man trifft oder mit einem Messer, keine Ahnung. Aber zum Beispiel die Aliens selber im Regelwerk, die haben eine Signaturangriffsliste, was für den Spielleiter einfach heißt, dass ich einen D6 würfel und da steht, was passiert. Und die 6 ist zum Beispiel bei den meisten immer der Headbite, was einfach heißt, dass ich glaube, 10 sechsseitige Würfel würfel. Mhm. Und wenn ich eine 6 dabei habe und du die nicht negieren kannst, dann ist dein Charakter in diesem Moment tot.
Das heißt, ist echt hart und bitter. Ey.
So, das, ja, aber ich meine, schau dir die Filme an oder liest die Romane. So. Und von dieser Tödlichkeit lebt das einfach auch, weil du auch wirklich zweimal darüber nachdenkst, wie mache ich das jetzt und so.
Ja.
Aber wir müssen zum Ende kommen und ich glaube, ich habe auch das passende Schlusswort jetzt dank dir.
Ja,
und zwar, Alien-RPG ist wie Kniffeln, aber wenn du verkackst, dann stirbst du.
Sehr schön, ja, darauf kann ich mich einigen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, Leute, und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Rollen mit den Besten.
Ich hab so Bock.
Bis dann.